Wunderschönen guten Morgen. Wir haben das ja jetzt schon ein paar Wochen angekündigt, UWX. Habt ihr schon Leute eingeladen? Ja, cool. Falls du dir das vorgenommen hattest, es vielleicht leider vergessen hast, kleine Erinnerung nochmal, überleg dir nochmal, wen du heute oder morgen noch am besten ansprechen kannst. Nimm dir die Karten mit zum Einladen, weil ich denke, das wird wirklich eine großartige Sache. Ich möchte gleich so mitten reinspringen in dieses Thema, was ja da im Hintergrund steckt. Gerade nochmal hier so eine Seite aufgerufen zum Thema Menschenhandel. In 400 Jahren transatlantischem Sklavenhandel wurden etwa 12 Millionen Afrikaner als Sklaven unter schlimmsten Bedingungen nach Amerika verschifft. Also in einem Zeitraum von 400 Jahren 12 Millionen Afrikaner, die als Sklaven nach Amerika verschifft wurden. Das ist eine Zahl. Weit weniger bekannt ist jedoch, dass in den vergangenen 30 Jahren, man vergleiche 400 mit 30, dass in den vergangenen 30 Jahren allein 30 Millionen Kinder und Frauen Opfer von Menschenhändlern wurden. Fakt ist, Menschenhandel ist kein neues Phänomen, aber ein Phänomen, welches Ausmaße annimmt, die uns vergessen lassen, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Klar, in unserem Alltag taucht es nicht auf, dieses Thema Menschenhandel, oder kaum, wenn du nicht zufällig irgendwo mit sozialer Arbeit beschäftigt bist oder im Frauenhaus arbeitest oder ähnlichen Einrichtungen, dann hat man nicht allzu viel Berührung damit in unserem Alltag. Was ich einfach so krass finde, Menschenhandel geht es ja darum, dass Menschen missbraucht werden, um die Bedürfnisse von anderen Menschen zu befriedigen. Und wenn ich mir jetzt mal vergegenwärtige, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von allem, was das menschliche Herz so begehrt und was man so alles verbrauchen und konsumieren kann, mehr hat als genug. Sogar so viel hat, dass wir oft Sachen wegschmeißen, entsorgen. Ich rede jetzt nicht vom Verbraucher, sondern die Produzenten oder diejenigen, die das verkaufen wollen, Zeug wegschmeißen, massenhaft, weil es nicht richtig verkauft wurde. Das heißt, wir leben so dermaßen in einem Überfluss und gleichzeitig missbrauchen wir Menschen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Wie passt das zusammen? Für mich überhaupt nicht. Ich empfinde das wie ein Krebsgeschwür in unserer Gesellschaft. Und was Krebsgeschwüre machen auf Dauer, ich glaube, das ist uns ziemlich bekannt. Sie machen kaputt, sie zerstören den Organismus. Klappt das heute noch? Beamer? Sind unterwegs, super, sind super Leute. So, wenn wir also jetzt das uns nochmal so anschauen und diese Spannung, die einfach da drin hängt, fühlt man sich da vielleicht auch ein Stück weit ohnmächtig. Ne? Ich denke, was soll man machen? Was soll der Einzelne machen? Sicherlich gibt es Dinge, die der Einzelne machen kann, aber ich denke, dass wir etwas als Kirche machen können, dass wir als Kirche, als Gemeinde, als Volk Gottes tatsächlich einen Unterschied machen können. Und was immer ich hier vorne so sage und predige und auch gerade dann, wenn es um persönliche Themen geht, wie Gott dir persönlich begegnet und so weiter, habe ich in meinem Hinterkopf und in meinem Herzen immer diesen Gedanken, es geht darum, dass wir auf diesem Planeten einen Unterschied machen. Und ich kenne mich ziemlich aus, so auf dem spirituellen Heilsmarkt, was so alles verkündet wird und was an den Start gebracht wird. Und ich merke, dass auch dort, in diesem Bereich, sich etwas verändert. Wenn ich das mal versuche, einfach nur zu beschreiben. Ja? Es gab eine Zeit lang, da war dieser spirituelle Markt sehr damit beschäftigt, Selbstoptimierung, ja, Selbsthilfe und wie können wir uns weiterentwickeln. Aber es gibt einen neuen Trend. Es gibt einen neuen Trend, auch gerade in diesem Bereich, wo Leute aufstehen und sagen, wir müssen einen Unterschied machen. Wir müssen etwas verändern. Es geht so ein Aufschrei. Man merkt es vielleicht nicht in jeder Community, wo man sich so bewegt, aber es wird immer lauter und es wird immer deutlicher. Und ich glaube, dass die Zeit drängt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen verstehen, es geht um so viel mehr als nur mein persönliches Leben. Es geht um so viel mehr als nur mein persönliches Wohlempfinden. Es geht um was viel Größeres. Wenn Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, zu sagen, zu beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, dann sagt er damit, ich will, dass auf diesem Planeten etwas verändert wird durch euch. Durch euch als Kirche, durch euch als Menschen, die mir nachfolgen, die mich lieben, die mit mir unterwegs sind im Leben. Auch dieses Thema, was ich angefangen habe, erinnere dich an die Zukunft, wo es darum geht, im Glauben Dinge zu empfangen und zu verändern und zu bewegen. Dann, wenn ich das hier weitergebe, dann möchte ich klar und deutlich machen, mir geht es nicht allein nur darum, dass es mir in meinem Leben oder dir in deinem Leben, dass es da einfach nur ein bisschen besser geht und ich ein paar Probleme irgendwie besser in den Griff kriege. Sondern ich glaube, dass wenn wir dieses Thema, was Glaube eigentlich ist und was Glaube freisetzen kann und vor allen Dingen, was es freisetzen kann, wenn Menschen in einer Einheit gemeinsam unterwegs sind. Der eine oder andere kennt vielleicht die Geschichte aus dem ganz am Anfang im Buch Genesis, ja, wo die Menschen sich einen Namen machen wollen und diesen Turm bauen. Und dieses Namen machen bedeutet ja nicht einfach nur, ich will mal famous sein, ich will mal ein bisschen Superstar sein und berühmt sein, sondern Namen machen hat als Grundbedeutung, wir wollen ein Machtzentrum schaffen. Macht ausüben über andere. Und irgendwie steckt das ja auch wieder in diesem Gedanken des vom Menschenhandel drin. Hier wird Macht ausgeübt über andere Menschen. Sie werden misshandelt. Aber das Entscheidende an dieser Stelle, an dieser Geschichte ist die Einheit, die klare Ausrichtung. Das ist, was wir wollen. Und Gott sagt, da, wo es diese Art der Klarheit und der Ausrichtung und der Entschiedenheit ist, ihnen wird nichts unmöglich sein. Kannst du nachlesen, 1. Buch Mose, Kapitel 11. Das finde ich ziemlich shocking, das finde ich ziemlich herausfordernd. Und wenn wir das jetzt nochmal übertragen auf uns als Church, als Gemeinde, stell dir mal vor, es ist Kirche und alle machen mit. Stell dir mal wirklich vor, wenn wir wirklich alle gemeinsam in die Spur kommen, nichts zurückhalten, 100% uns einbringen, was denkst du, könnten wir bewegen? Erinnere dich an die Zukunft. Die Frage ist natürlich, wie macht man das eigentlich? Wie funktioniert das? Und da möchte ich heute Morgen einsteigen, einfach so ein paar praktische Denkanstöße uns geben. Wie geht das? Wie funktioniert das? Erinnere dich an die Zukunft. Zunächst nochmal für die, die letzte Woche nicht dabei waren, einfach nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Es ist Zeit, dass du dich von einer Vision deiner Zukunft definieren lässt, anstatt von den Erinnerungen an die Vergangenheit. Erinnerungen an die Vergangenheit können wie ein Gefängnis sein, das dich festhält. Egal, was du machst, egal, welchen Schritt du tust, es ist immer anstrengend, es ist mühsam. Vielleicht kriegst du gerade mal wieder so einen Impuls, wo du ermutigt wirst, dann gehst du zwei Schritte. Aber weil du so gefangen bist in deinem Denkkonstrukt, dem Konstrukt von deinen Gedanken und Emotionen, der Vergangenheit, bleibst du immer wieder in der Vergangenheit festsitzen. Und was das alleine, was das aufschließen kann, diese Gefangenschaft, ist eine Vision von der Zukunft zu bekommen. So, wenn wir solche Sachen hören, wie was ich gerade nochmal aufgelistet habe, wie schlimm das Thema Sklaverei heutzutage geworden ist, wie sich das in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, und wir denken vielleicht, diese 400 Jahre Sklaverei, Amerika, ja, das ist, war ganz schlimm, aber was sagen wir dann, wenn das ganz schlimm war, was sagen wir dann heute? Und wenn wir sagen, wenn wir uns dieser Ohnmacht ausgeliefert fühlen und jetzt nochmal darüber diesen Gedanken anwenden und sagen, okay, von was lassen wir uns definieren? Wenn wir etwas verändern wollen auf diesem Planeten, brauchen wir eine Vision von der Zukunft. Und wir müssen lernen, was es bedeutet, uns von der Zukunft her definieren zu lassen. Das heißt, mein emotionalen Zustand, wenn ich jetzt, ganz einfach, ich denke an etwas, was schiefgelaufen ist. Was macht das mit mir, wenn ich an etwas denke, was schiefgelaufen ist? Wenn das, was sagst du? Zieht mich runter, genau. Und wenn das vielleicht noch ein Thema ist, was schon öfters schiefgelaufen ist und es ist jetzt schon wieder schiefgelaufen, dann zieht dich das in eine richtig tiefe Schwermut hinein, richtig? So, das ist dein Seinszustand, in dem du gerade bist. Deine Gedanken und deine Emotionen hängen ganz, ganz tief im Keller. Schwermut. Deshalb sagen wir das ja so, ne? Schwermut. Bloß, da ist kein Mut mehr drin. Der ist weg. Es ist nur schwer. Hat nichts mehr mit Mut zu tun. Der Mut ist ab durchs Fenster weggeflogen. So, wenn du aber dann etwas an was Positives denkst, ja, wenn du an was Positives denkst, eine tolle Nachricht bekommst, du, sagen wir mal, du kriegst die Nachricht, Gehaltserhöhung, du kriegst das doppelte Gehalt. Hey! Ich meine, es soll Leute geben, für die ist das nicht ganz so interessant, die gibt es. Aber es gibt doch, glaube ich, eine ganze Reihe Menschen unter uns, die würden sich richtig, richtig freuen, oder? Hallo? Und was macht das mit deiner Stimmung? Ah, super, das Leben ist schön, alles ist wunderbar, ja, alles ist fantastisch. Und dieser Switch, der kann unwahrscheinlich schnell gehen. Hast du es schon mal beobachtet? Beobachte dich mal, wie schnell das geht. Du bist vielleicht, du stehst auf morgens, die Sonne scheint, du bist gut gelaunt. Dann gehst du ins Bad, siehst dein Gesicht und siehst etwas, was du nicht sehen willst. Wie schnell ändert sich deine Stimmung? Oder du gehst gut gelaunt auf die Arbeit, in dein Büro oder wo auch immer du hingehst morgens und bist gut drauf und dann kommt dir irgendeiner so richtig quer und brät dir so eine von links nach rechts über. Ganz schnell bist du weg aus deiner positiven Stimmung. Ich erzähle das, um uns das nochmal, uns dafür zu sensibilisieren, wie stark sich das auswirkt, was wir gerade im Fokus haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen immer wieder diese Begegnung mit Gott, die unsere Herzen öffnet für eine Vision von der Zukunft. Und ich sage dir, egal wie viele Enttäuschungen du in deinem Leben bis jetzt erlebt hast und Niederlagen und Rückschläge, du kannst dich immer wieder dafür entscheiden, eine positive Vision von der Zukunft zu haben. Ein Mann, von dem ich das gelernt habe, von dem habe ich schon hier und da erzählt, ist Viktor Frankl. Viktor Frankl war ein Psychiater, Psychotherapeut und war halt auch Jude und war als Jude im KZ. Und wie Psychiater so sind, sind ja Menschen, die ganz viel beobachten und wahrnehmen, ganz stark geschulte Wahrnehmung haben. Und als er so im KZ war, hat er eben auch beobachtet, wie Menschen so sich unter diesen Bedingungen des KZs verhalten. Und er hat festgestellt, zum Beispiel solche Leute, die im Leben, ich will nicht sagen, kein schlimmes Wort sagen, aber die Knurzköpfe waren im Leben, die sind auch im KZ Knurzköpfe. Und diejenigen, die nette Menschen sind, waren im normalen Leben, die sind auch im KZ nette Menschen. Dann hat er Folgendes beobachtet, und das ist auch interessant, immer wenn ein Mensch sich innerlich aufgegeben hatte, ist er innerhalb von wenigen Stunden verstorben. Das ist auch ein Phänomen, wie gibt zu denken, über wie weit Lebenswille ein Menschen am Leben erhält. Ja? Und wenn kein Puffer mehr da ist, KZ-Häftlinge waren total ausgemergelt, die hatten keinerlei körperliche Substanz mehr, um irgendwas aufzufangen, innerhalb von Stunden sind die gestorben. Konnte man fast zugucken. Dann hat er auch was beobachtet, und zwar hat er beobachtet, auch egal wie sehr die Schergen, die Nazischergen, die Wächter ihn gedemütigt haben, geschlagen, misshandelt, ihm Gewalt angetan haben, er hat entdeckt, dass er seine innere Haltung gegenüber dieser Situation nicht von den äußeren Umständen abhängig machen muss, sondern dass er sich entscheiden kann, in dieser extremen Situation eine andere Haltung einzunehmen. Er hat diesen Begriff geprägt, den Begriff der ultimativen Freiheit des Menschen. Was heißt das? Egal wie die äußeren Umstände sind, egal, und KZ ist, glaube ich, die extremste Form von Fremdbestimmung, Demütigung, Entwürdigung, und schlimmere Zustände gibt es kaum. Gar nicht. Und mitten in diesen schlimmen Umständen diese Entdeckung zu machen, zu sagen, Menschen können mir jegliche äußere Freiheit nehmen, aber die innere Freiheit, eine Entscheidung zu treffen, welchem emotionalen Zustand ich sein will, welche Haltung ich haben will, die Freiheit kann mir niemand nehmen. Wenn du das verstehst, dass deine Haltung deine Entscheidung ist und nicht abhängig ist von schwierigen Umständen, dann machst du einen Riesenschritt vorwärts in Entwicklung in deinem Leben, im Wachstum. Weil dann verstehst du, dass dein emotionaler Zustand, dein Seinszustand, wie es dir geht, nicht mehr abhängig ist davon, ob der Nachbar dich gegrüßt hat oder nicht, ob der Chef dich gut behandelt hat, ob deine Frau dich so behandelt, wie du dir das wünschst, oder dein Mann dich so behandelt, wie du dir als Frau das vielleicht wünschst. Ja? Sondern du kannst entscheiden, wie glücklich du sein willst, wie positiv du drein sein willst. Diese Freiheit kann dir niemand nehmen. Und mal ganz ehrlich, wie oft finden wir Begründungen für schlechte Laune oder für einen schwermütigen, depressiven, emotionalen Zustand? Wir wissen, das und das ist schuld, das und das müsste sich ändern, dann ging es mir besser. Nein, muss es nicht. Und noch etwas hat Viktor Frankl entdeckt. Er hat nicht nur entdeckt, dass es diese ultimative Freiheit gibt, er hat sogar entdeckt, dass in dem Moment, wo er sich entscheidet, eine positive Haltung zu nehmen, und diese Haltung verbindet mit einer Vision, gibt ihm das Kraft, mit diesen widrigen Umständen umzugehen. Und so fing er an, sich die Vision auszumalen, eines Tages vor Leuten zu stehen und genau diese Wahrheit der ultimativen Freiheit anderen Menschen weiterzugeben, sie zu lehren. Und so ist eine ganze Schule in der Psychotherapie, in der Psychologie und Psychotherapie entstanden, die sogenannte Logotherapie. Er kam tatsächlich raus aus dem KZ, er hat es überlebt und er hat genau das getan, was er an Vision im KZ entwickelt hat. Er hat dieses Prinzip der ultimativen Freiheit gelehrt, Bücher geschrieben und. So. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir im Leben etwas verändern wollen, müssen wir verstehen, ich bin in keiner Weise irgendwie Opfer von Umständen und von Menschen, sondern ich habe die Möglichkeit, meine Haltung zu wählen. Und es ist mir wichtig, eine Haltung zu haben, die die Zukunft ins Visier nimmt. Und das ist damit gemeint, sich von einer Vision der Zukunft definieren zu lassen, inklusive meine Gedanken, inklusive meine Emotionen und nicht mehr durch Erinnerungen und Gedanken an die Vergangenheit. Biblisch gesehen sieht das folgendermaßen aus. Die Bibel nennt das Glaube. Und Glaube heißt, ist es im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1, ist die Gestalt dessen, was man hofft, und ist, liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Das hilft, wenn ich das verstehe. Es gibt eine Wirklichkeit, die für meine Gedanken und Emotionen, für meine natürliche Wahrnehmung nicht so einfach zugänglich ist, aber die trotzdem real ist, die da ist, die vorhanden ist. Vielleicht hast du mal gelesen im Epheserbrief, da heißt es ganz am Anfang, wir sind gesegnet mit jeder Form von geistlichem Segen in der Himmelswelt. Jeder Segen, den du irgendwann mal brauchen wirst, der ist eigentlich schon da. Der ist schon da. Du musst nicht drum betteln und Gott muss ihn nicht backen und er muss ihn auch nicht irgendwie produzieren, der ist schon da. So, das ist der nächste Schritt. Wenn ich verstehe, meine Haltung ist meine Entscheidung und ich entscheide mich, ich strecke mich aus nach einer Vision der Zukunft und ich möchte von dieser Vision der Zukunft so erfüllt werden, dass ich richtig satt bin davon, dass es so eine reale Erfahrung für mich ist, als ob ich es tatsächlich gerade erlebt habe. Darum geht's. Ich erlebe eine Wirklichkeit. Ist es möglich, diese Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist, zu erleben? Ja, es ist möglich. Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft. Er liefert den Beweis für die Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. So sagt eine andere Übersetzung. Da ist nochmal dieser Gedanke von Substanz drin. Es ist eine reale Substanz, die bereits vorhanden ist. Ja? Und ich hatte uns letzte Woche erzählt von Abraham, wo Jesus ihn zitiert und sagt, Mensch, sogar Abraham, damals schon, hunderte Jahre vorher, hat den Tag von Jesu Kommen bereits erlebt. Nicht nur gesehen, er hatte nicht einen prophetischen Eindruck, sondern er hat ihn erlebt. Wie ist das möglich? Weil es möglich ist, geistliche Realitäten tatsächlich zu erleben. Aber es gibt Hindernisse. Und wenn wir diesen Text nochmal anschauen Markus, Kapitel 11. Ich lese nochmal ein paar Sätze daraus vor. Und Jesus antwortete und sprach, habt Glauben an Gott, oder habt Gottes Glauben. Denn wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spricht, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es zuteil werden, was auch immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, worum ihr auch im Gebet bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergibt. Wir sprechen über Hindernisse. Was kann ein Hindernis sein? Wenn Jesus sagt, wenn ihr steht und betet, vergebt. Die Zeit reicht jetzt hier nicht aus, das auszuführen. Ich will es einfach kurz zusammenfassen und sagen, es gibt eine ganze Reihe Dinge, die uns blockieren in unserem Herzen. Es gibt eine ganze Reihe Dinge, die uns so blockieren, dass wir nicht in der Lage sind, eine solche Vision von der Zukunft im Herzen zu empfangen oder zu entwickeln. Und das ist mit diesem Satz gemeint. Es geht nicht nur um Vergebung, wenn ich gekränkt wurde, sondern es geht um mehr. Es geht darum, dass negative Erfahrungen gemacht wurden, auch Enttäuschungen. Ja, wenn du sagst, immer, ich habe schon so oft mit Gott darüber gesprochen und ich habe gebetet dafür und es hat sich nichts getan. Was passiert? Du bist enttäuscht. Was macht die Enttäuschung? Die Enttäuschung verschließt dein Herz. Und wenn dein Herz verschlossen ist, was willst du da noch empfangen? Es geht nicht. Weil dein Herz ist dein Hoheitsgebiet. Und Gott kann nicht einfach eindringen in dein Herz, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal das Herz hier ein bisschen weiter. Geht nicht. Du musst ihm die Erlaubnis geben. Und wenn dein Herz festhängt in Enttäuschung und Bitterkeit Oder in diesem Ärger, in diesem Groll, dass dir irgendwas widerfahren ist, wo du denkst, das hätte nicht sein dürfen, das hätte der nicht sagen dürfen, das hätte der nicht tun dürfen, dann bist du innerlich blockiert. Im Sprüche Kapitel 13 heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Es gibt Kränkungen, die mich enttäuscht sein lassen. Es gibt aber auch Dinge, nach denen ich mich ausstrecke im Leben, vielleicht sogar über Jahre hinweg, und ich bin immer wieder enttäuscht. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ist das zwingend? Ist das einfach so? Nein. Die hingezogene Hoffnung macht dein Herz krank, aber es muss nicht sein. Sie muss dein Herz nicht krank machen. Du kannst dich dagegen entscheiden. Genauso wie Viktor Frankl sagt, die innere Freiheit, die Entscheidung zu treffen, dich von der Enttäuschung, durch die hingezogene Hoffnung dominieren zu lassen, die Entscheidung liegt bei dir. Hingezogene Hoffnung muss sich nicht ausbreiten wie so ein Krebsgeschwür in deinem Herzen. Und alles an Freude und Lebenskraft verdrängen und dich runterziehen. Du kannst dich dagegen entscheiden. Unser Problem ist halt oft, dass wir gerne wissen wollen, warum ist das so? Gott, gib mir doch eine Antwort. Warum ist das so? Warum ist das immer noch nicht? Vielleicht sollte ich doch aufgeben und. Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, damit umzugehen. Loslassen. Einfach loslassen. Wenn ihr steht, ihr habt was im Herzen, was euch blockiert, gegen jemand oder irgendwas, was dich blockiert, eine Enttäuschung oder sonst wie, und du merkst es, achte mal darauf, wenn jemand anderem was Gutes widerfährt, wie reagierst du? Wenn du schon lange darauf wartest, auf die Gehaltserhöhung, nehmen wir das ruhig mal, oder die Veränderung in deinem Job, und jemand anderes vor deiner Nase bekommt diese Gehaltserhöhung oder bekommt den besseren Job. Wie geht's dir? Hallo? Wir reden vom realen Leben hier. Ja? So, wenn du mit Gott unterwegs bist und du hast schon hierfür und dafür gebetet in deinem Leben und es ist nichts passiert und dann kommt jemand anderes und der erzählt so mit einer Leichtigkeit, er hat noch nicht mal richtig darüber gebetet und sonst ist es einfach passiert. Und dann sitzt du da und denkst, und was mache ich falsch? Wie geht's dir, wenn du solche Sachen hörst? Solche Sachen sind klasse Indikatoren dafür, wie es dir in deinem Herzen geht. Weil in dem Moment, wenn du dich in die Enttäuschung reinziehen lässt und den Schmerz, dann weißt du, was Sache ist in deinem Herzen. Ideal wäre, wenn du sagst, wow, ich kann mich freuen, dass dieser Mensch gesegnet wurde. Ist doch super. Hä? Hallo? Das ist doch super. Ja, auch wenn es dich Überwindung kostet. Denk dran, was du denken willst und fühlen willst in deinem Herzen, ist deine Entscheidung. Du musst nicht darauf warten, dass die Umstände sich verbessern für dich, bis es dir dann wieder besser geht, sondern du kannst vorher schon entscheiden. Der Satz in Sprüche 13, Vers 12 geht dann weiter, aber ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Nee, Entschuldigung, ich muss euch was erzählen. Und zwar, das ist ja etwas, was gewachsen ist in meinem Leben und was gewachsen ist auch durch viele Prozesse, auch schmerzhafte Prozesse von Enttäuschungen und Rückschlägen und Niederlagen und Fehl und so weiter. Und immer wieder habe ich damit vor Gott gestanden und habe gefragt, Gott, was ist das und wie ist das? Und immer wieder habe ich erlebt, vielleicht kennst du diesen Satz aus dem Psalm 23, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Ich habe mich immer gewundert, was ist das? Ne? Also ich habe dann mal was da gelesen von so einem Hirten, von so einem Schäfer, was der dann macht. Aber einen Gedanken fand ich ganz klasse. Der hat gesagt, er hat erzählt, wenn ich das Schaf mit dem Stab berühre, dann beruhigt es sich. Und so habe ich ganz oft Situationen erlebt, wo ich so aufgewühlt war mit meinem Herzen und Gott gesucht habe, mit dem Schmerz und versucht habe, mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Und ich habe gemerkt, wie Gott mich berührt und mein Herz zur Ruhe kam. Aber hat sich was verändert in der Situation? Nein, nichts verändert. Aber es sind wichtige Momente, in denen du dich ausstrecken kannst nach dem, was Gott für dich hat, dich von einer Vision der Zukunft bestimmen zu lassen. Und das habe ich immer wieder getan, auch in solchen Momenten. Und eines Tages hat Gott mir diese Verheißung gegeben aus Genesis, 1. Buch Mose 41. Da gibt Josef so seine Erfahrung wieder. Er sagt, und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach, Gott hat mich all meine Mühsal vergessen lassen und das Haus meines Vaters. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Josef, ja, der von seinen Geschwistern verkauft wurde, weil er große Träume hatte und damit auch nicht ganz so elegant umgegangen ist. Und dann ins Haus von so einem ägyptischen Herrscher kam, tollen Job gemacht hat, erlebt hat, wie Gott ihn gesegnet hat, aber dann wurde er verraten und kam in den Knast. Im Knast hat ihn dann jemand vergessen, obwohl er ihm was Gutes getan hat, gesagt, komm, wenn du rauskommst, leg ein gutes Wort für mich ein, hat nicht funktioniert, er saß weiter im Knast. Also er wurde verstoßen von seiner Familie, er wurde zu Unrecht ins Gefängnis geworfen, er ist zu Unrecht im Gefängnis geblieben, also viele Enttäuschungen, viel Schmerzhaftes. Und er erlebt diese Berührung mit Gott und Gott sagt, tröstet ihn. Und er drückt diesen Trost aus, indem er sagt, ich gebe meinem Erstgeborenen Sohn den Namen Manasse. Und Manasse bedeutet, Gott hat mich all meine Enttäuschungen, all meine Schmerzen, all mein Frustriertsein vergessen lassen. Und ich glaube, dass das real erfahrbar ist. Ich glaube das, weil ich es erfahre. Es gibt so viele Dinge, für die ich Vision habe, die noch lange, da sind wir weit von weg. Aber ich habe erlebt, wie Gottes Berührung mich einen Segen empfangen lässt, diesen Manasse-Segen, der mich all diesen Schmerz um Enttäuschungen, ich habe hunderte Einträge in meinen Tagebüchern, ich habe so diverse digitale und sonstige Tagebücher, wo ich manchmal so Sachen reingeschrieben habe, meinen Frust reingeschrieben habe. Da sind hunderte Einträge drin. Wenn ich die heute lese, wird es mir ganz gruselig. Ja, ungefähr so wie Klagelieder Kapitel 3. Ich habe vom Leben nichts mehr zu erhoffen und was weiß ich noch alles. Ihr wisst vielleicht, was da drin steht, ne? Was der Jeremia so da schreibt. Ich kenne das, aber ich kenne auch diesen Segen. Und irgendwann, lange Zeit bin ich mit diesem Satz unterwegs gewesen, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss nicht auf irgendein Ereignis warten. Ich kann diesen Segen jetzt erfahren in der Gegenwart Gottes, ohne dass ich umständemäßig irgendwas tun muss. Und mein Herz ist zufrieden damit. Und ich möchte dich einladen dazu. Weißt du, wenn du das anfängst zu verstehen, wenn du diesen Frieden erfährst, dann verstehst du, wie es hier dann weiter im Hebräerbrief Kapitel 11 heißt, dass alles Sichtbare seinen Ursprung hat in dem, was man nicht sieht. Und Glaube ist quasi die Verwirklichung. Wir holen das, was im Unsichtbaren real ist, hinein in die sichtbare Welt. Und so verändern wir sie. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ein wichtiger Schritt, wie wir das ganz praktisch tun, ist, habe ich schon gesagt, loslassen. Wenn du losgelassen hast, dann geh in die Dankbarkeit. Fang an, Gott zu danken. Fang Gott an, zu danken für alles Gute in deinem Leben. Richte deinen Fokus auf die positiven Dinge. Freu dich am Leben und dem, was da ist. Und dann möchte ich nochmal dich einladen, Psalm 46, Vers 11. Sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Und jetzt hört gut zu, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ums Empfangen, okay? Es geht darum, die Realität dieser unsichtbaren Welt, dieser unsichtbaren Segnungen zu empfangen. Der erste Schritt ist, wie gesagt, loslassen, was dich innerlich blockiert. Der nächste Schritt ist, Gott danken. Die Begegnung mit Gott suchen, die dein Herz zur Ruhe bringt. Und dann wirklich ganz bewusst in diese Stille hineinzugehen. Sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Und ich mache das ganz bewusst mit dieser Stille und ich zitiere dann diesen Satz wie so ein Mantra. Sei still, Frank, und erkenn, dass ich Gott bin. Erkenne ihn. Diese Stille ist ungeheuer wichtig. Vielleicht erinnerst du dich an das Heiligtum. Ja? Da gibt es drei Bereiche. Da gibt es einen Vorhof, da sind ein Haufen Leute, da ist viel Action. Ich rede jetzt von diesem Heiligtum, wie er im Alten Testament beschrieben, wie es im Alten Testament beschrieben wird. Ne? Erst die Stiftshütte und dann der Tempel, das ist das gleiche Grundprinzip. Da gab es eben diesen Vorhof, da waren ganz viel Action, viele Leute, viele Menschen. Und dann gab es das Heiligtum, da waren die meisten Opfer, die dort gebracht wurden. Und dann gab es einen Ort, der hieß das Allerheiligste. In dem Vorhof, wie gesagt, da war viel Action und da gibt es den Psalm, zum Beispiel Psalm 100, tretet ein in den Vorhof mit Danken. Und in das Heiligtum mit Lobgesang. So Dankbarkeit, Lobpreis, Anbetung ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Heiligtum, da ist noch der Ort auch, wo Opfer gebracht werden. Und Lobpreis ist manchmal ein echtes Opfer, besonders dann, wenn du nicht gut drauf bist. Das Allerheiligste ist ein ganz merkwürdiger Ort. Weil an diesem Ort gibt es nichts, was die Sinne anspricht. Es ist totale Dunkelheit und es gibt keine Musik und keine Geräusche, kein gar nichts. Und rein physisch ist das hochinteressant, wenn du in einen Raum gehst, der total dunkel ist. Ja, ich war mal in London in so einer Ausstellung, da hat jemand so eine riesige Box aufgestellt und der einzige Effekt war, dass die dunkel war. Man konnte, vorne war offen, da konnte man reinmarschieren, war ziemlich groß, ziemlich geräumig und die Seiten und die Decken, alles war ausgekleidet mit lichtabsorbierendem Material und je tiefer du reingingst in diese Box, desto dunkler wurde es. Du konntest natürlich immer wieder zurückgucken, da war es dann hell, aber je weiter du da hinten gegangen bist, du hast nichts mehr gesehen. Du hast keinerlei Orientierungspunkt mehr gehabt. Und das war ein ziemlich gruseliges Gefühl. Wenn du sowas mal erlebst, das lohnt sich, das einfach mal zu spüren. Und das gibt uns ein bisschen das Gefühl, wie das war in dem Allerheiligsten. Warum ist das jetzt wichtig? Weil in dem Moment, wo alle Sinneswahrnehmungen ausgeblendet sind und nichts mehr zu tun bekommen, kann sich dein Herz und dein Geist öffnen für das, was Gott für dich hat. Ja, das ist ungefähr so. Du gehst in diesen Tunnel und du siehst genau das. Ja? Siehst du es? Nix. Gar nichts. Und wenn du dann in diese Stille reingehst, ganz praktisch, und dir Zeit nimmst, dich auch nicht von deinen Gedanken, die da rumturnen, ablenken lässt, sondern immer wieder sei still dem Herrn, vertraue auf ihn. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und während du ausharrst da drin, wirst du plötzlich merken, wie sich was tut. Plötzlich geht dir ein Licht auf. Vielleicht ist es erst nur ein Gedanke, ein Impuls. Und du empfängst diesen Gedanken, empfängst diesen Impuls. Und wenn du das nährst in deinem Herzen, wirst du merken, wie der Geist Gottes anfängt, in deinem Herzen zu arbeiten. Und das Bild breitet sich aus. Und du empfängst eine Vision der Zukunft, Und das ist, steht jedem offen. So, wenn du heute in diesen Tag weitergehst oder in diese Woche reingehst, vielleicht willst du dir doch nochmal ganz neu Zeit nehmen, Gott so zu suchen, Gott so zu begegnen, diese Vision der Zukunft zu empfangen und so da dran zu bleiben, dass es dich wirklich innerlich anzündet, wo du sagst, ja! Und beim Josef ging das ja noch weiter, der hatte ja noch einen Sohn. Da heißt es nämlich, Gott hat mich all meine Mühsal vergessen lassen und das Haus meines Vaters. Dem zweiten gab er den Namen Ephraim, denn er sprach, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Und Gott will dir Fruchtbarkeit geben für dein Leben. Gott will uns fruchtbar geben, fruchtbar machen als Kirche. In einer Weise, von der ich überzeugt bin, dass es unsere Vorstellungskraft weit übersteigt. Okay, lass uns mal Gott suchen. Strecken wir uns nach Gott aus heute Morgen. Darf ich einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Herr Jesus Christus, wir halten dir jetzt ganz bewusst unsere Herzen hin. Und wir danken dir dafür, dass du da bist. Und ich bringe jetzt ganz bewusst unsere Herzen vor deinen Thron, da, wo wir gefangen sind, in unseren Gedanken und Emotionen an die Vergangenheit. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du jedem Einzelnen hier begegnest. Und dass du genau das in uns entzündest hier heute Morgen. Dieses Verlangen, diese Sehnsucht, eine Vision der Zukunft zu empfangen. Ich bitte dich, dass du den Herzen, die Trost brauchen, hier heute Morgen Trost gibst. Und ich bitte dich, dass du den Herzen begegnest, die hart geworden sind. Dass du ihnen hilfst, dass du sie berührst, dass sie sich öffnen können und ihre Härte loslassen können. Ich bitte dich für die, die in Enttäuschung gefangen geblieben sind und müde geworden sind, sich neu auszurichten. Ich bitte dich, dass du uns dieses Vertrauen öffnest in diese übernatürliche Kraft und die Fülle deiner Liebe. Ich danke dir dafür. Ich möchte nicht versäumen, zum Abschluss nochmal auch zu sagen, wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, dann lade ich dich ein, Gott einfach zu sagen, Gott, hier bin ich, ich will dir begegnen, ich öffne dir mein Herz, ich will dein Kind sein. Gott segne euch.